Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe Game Talk Spezial. Heute mit dem Thema Early Access, Fluch oder Segen. Das werde ich diskutieren mit der guten Chiara. Bleibt dran. Hallo Chiara, da bist du.
Hallo. Sag mal, Valentin, sind wir die Einzigen, die in der Redaktion Early Access Titel spielen?
Ja, ich befürchte fast. Nein, ich glaube schon, dass viele schon mal in Early Access Titel reingeschaut haben. Aber von dir weiß ich auf jeden Fall, dass du das ziemlich regelmäßig tust und auch gerne in so leicht trashige Early Access Games wie irgendwelche Simulatoren und so. Und deswegen bist du heute auch hier. Ja, was möchte ich heute überhaupt diskutieren? Early Access gibt's jetzt ja nun schon eine ganze Weile. Und zwar meine ich damit natürlich überwiegend dieses Programm von Steam, aber das hat ja dann größere Züge geschlagen und wird mittlerweile als Finanzierungskonzept genutzt. Und einer der ersten Titel, wo einem das so richtig klar wurde, was dieses Modell erreichen kann, finde ich, ist Minecraft. Das können wir gerne gleich noch diskutieren. Aber ich würde erstmal anfangen mit einer kleinen Definition von Early Access. Und da nehme ich tatsächlich ganz simpel einmal die Definition, die auf Wikipedia steht, um das so ein bisschen als Diskussionsgrundlage zu nutzen, wie wir denn Early Access sehen. Und dafür lese ich einfach einmal ganz kurz vor. Wikipedia sagt dazu, Early Access ist ein Finanzierungsmodell in der Videospielindustrie, bei dem Konsumenten für ein Computerspiel in einem frühen Entwicklungsstadium bezahlen, das spielbar ist, aber noch nicht fertiggestellt wurde. Die Entwickler können mit den Einnahmen die Arbeit fortsetzen und erhalten Fehlerberichte oder Vorschläge von den Konsumenten. Early Access ist eine verbreitete Möglichkeit der Finanzierung für Indie-Spielentwickler und wird oft zusammen mit anderen Finanzierungsmethoden wie Crowdfunding eingesetzt. Videospiele können im Beta- und Alpha-Status als Early Access erscheinen. Ja, dazu finde ich vor allem den spannendsten Satz, warum ich es überhaupt vorlese, ist, dass die Entwickler Fehlerberichte erhalten können und Vorschläge der Konsumenten mit einpflegen. Und dazu erstmal an dich die Frage, hast du denn das Gefühl, dass Early Access wirklich so läuft, dass es zusammen mit der Community häufig weiterentwickelt wird, das Spiel?
Also ich glaube, es kommt immer aufs Spiel an. Ich muss leider gestehen, dass ich jemand bin, ich melde mich auch bei Betas an und sowas und dann kriegst du ja immer so eine Nachricht, hey, falls du Feedback hast, dann kommst du uns ins Forum und schreib das bitte und so und ich klicke das halt immer weg, weil ich denke, nö, ist auch alles cool. Also ich weiß nicht, hast du jemals Feedback gegeben bei einer Beta, bei einer Alpha oder so? Ich mache das nie.
Da müsste ich jetzt auch kurz drüber nachdenken. Ich glaube, höchst selten, wenn dann auf jeden Fall. Und wenn dann auf jeden Fall auch nicht im Rahmen dieses Early Access Programms, sondern von so einer Closed Alpha, wo es, also manchmal gibt es die Bedingung, dass du dich noch zumindest eine Umfrage oder sowas ausfüllst. Früher war ich sehr, also lange bevor auf Steam Early Access groß war, also ich war schon immer daran interessiert, im Entwicklungsprozess in ein Spiel schon reinschauen zu können und hab's immer total gefeiert, auch lange bevor ich irgendwie in der Branche die Möglichkeit dazu hatte, wenn ich als Nobody diese Möglichkeit bekommen habe, da fühlte man sich zu höheren Berufen, so, ah ja, ich bin jetzt Teil dieser Entwicklung. Und das war häufig auch so, wenn man eben in einem sehr frühen Alpha-Stadium reinkam, aber mit diesem okay, du bezahlst jetzt Geld und bist jetzt im Early Access wie tausende andere Spieler, ist das ja gar nicht mehr so gegeben. Also da sind es ja eigentlich fast schon zu viele Menschen, als dass du wirklich das Gefühl hast, meine Idee kann jetzt auf jeden Fall diskutiert werden. Aber das ist jetzt auch nur meine Vermutung, weil ich bin auch selber nicht der Mensch, der dann da riesige Threads verfasst in der Hoffnung, dass sich irgendjemand damit auseinandersetzt. Von daher haben wir beide nicht so viel Erfahrung.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die dann sich einen Early Access-Titel holen, weil viele kommen ja von Kickstarter rüber zu Early Access, um da noch mal ein bisschen Geld zu bekommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dann Leute da schreiben und sagen, hey, ich würde das so und so ändern, das funktioniert noch nicht so richtig gut. Das kommt halt immer auf den Titel an. Du hast ja schon eingangs erwähnt, ich spiele halt sehr viele Trash-Games. Und ich erwarte von denen auch nicht, dass sie gut sind. Ich will ja, dass sie schlecht sind und dass da einfach random Quatsch passiert. Ja. Weil das ist halt meine Erwartung. Und da werde ich auch nicht hinschreiben und sagen, hey, das ist aber verbuggt. Dann denke ich mir, Alter, das sind zu wenig Bugs, macht mal ein bisschen schlechtere Arbeit. Also, ja, es ist, wie gesagt, es ist unterschiedlich. je nachdem, wie der Publisher gerade drauf ist, was er erreichen möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass da unter diesen Spielen auch viele Publisher sind, die sich denken, ach, Hauptsache irgendwie, ich kann daran weiterwerkeln und Leute finanzieren das so einigermaßen, egal ob es jetzt schlussendlich gut oder schlecht wird.
Ja, ich glaube, darum geht es nämlich hauptsächlich, dass, also was, ich will jetzt natürlich noch nicht das, dem Fazit vorgreifen, aber was mir Early Access gezeigt hat, ist, dass es Entwicklern und Entwicklerinnen, die vielleicht gar nicht so, ja, den finanziellen Rückhalt haben, dass sie ihr Spiel hätten umsetzen können, dass sie das dadurch erst überhaupt beginnen können. Das, meistens läuft es ja so, dass das Spiel für so einen Bruchteil des letztendlichen Preises, wenn es dann erscheint, in Early Access startet. Und das, glaube ich, ist bei sehr kleinen Entwicklern, zu einigen kommen wir auch gleich noch, häufig überhaupt der Startschuss, ihre Ideen als Spiel umsetzen zu können. Und bevor wir hier lange um den heißen Brei reden, bringe ich doch direkt mal ein Beispiel vor, weil ich finde, also eins der absoluten Positivbeispiele für mich ist The Forest. Das habe ich schon in einer ganz frühen Alpha-Version ausprobiert, und zwar auch bevor es in den Steam Early Access gestartet ist, gab es schon Alpha-Versionen, die man sich anschauen konnte. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wie man da rankam, weil ich die auf einem USB-Stick von einem Kumpel auf dem Schulhof sozusagen bekommen habe. Ich glaube, das war gar nichts Illegales, aber ich möchte mich jetzt hier nicht festlegen. Ist aber auch halb so schlimm, liebe Entwickler. Ich habe am Ende echt für The Forest bezahlt.
Und hier nochmal Werbung gemacht für das Spiel.
Und nochmal Werbung gemacht, genau. Warum hebe ich das als Positivbeispiel hervor, beziehungsweise warum erwähne ich das in dem Zuge, dass Entwickler überhaupt erst ihr Spiel machen können? Und zwar finde ich ganz spannend daran, damit ich jetzt nichts Falsches sage, ich habe mir das hier aufgeschrieben. Genau, das Spiel wurde von Endnight Games entwickelt und die haben mit als vierköpfiges Team das Ganze begonnen. Das ist ja wirklich ein ziemlich kleines Team. Wie wir wissen, können heute durch die Unreal Engine und Unity Engine, die ja super bedienungsfreundlich geworden sind, eben schon Ein-Mann-Teams oder Ein-Frau-Teams, das so ein Spiel überhaupt auf den Weg bringen. Und diese ganze Early-Access-Phase hat 5 Jahre circa gedauert. Also am 30. Mai 2014 kam es dann als Early-Access-Spiel auf Steam raus. Und am 30. April 2018, das sind ja nur 4 Jahre, habe ich mich erstmal schön verrechnet, war das dann fertig und wurde sozusagen aus dem Early Access entlassen. Und am Ende dieser Entwicklung waren es 11 Personen, die das Studio beschäftigt hat. Das heißt, ohne jetzt groß den super tiefen Einblick zu haben, glaube ich, kann man relativ einfach behaupten, dass die ihr Team durch diesen finanziellen Push, den Early Access und die Käufe vor Veröffentlichung gebracht haben, konnten die ihr Team vergrößern und so wahrscheinlich das bessere Spiel machen. Weil ich hatte total viel Spaß mit Leuten, dieses Spiel vor allem im Koop-Modus zu spielen. Und der war ganz lange noch gar nicht geplant beziehungsweise drin, sondern der kam tatsächlich auch durch Spielerfeedback zustande, dass seinen Weg über die Steam-Foren, wahrscheinlich über irgendwelche Foren, die Entwickler selbst betreiben und so weiter, die Entwickler erreicht hat. Und ohne diesen Koop-Modus weiß ich gar nicht, ob das Spiel so groß geworden wäre, wie es geworden ist. Es ist ja dann doch relativ bekannt. Für mich ein absolutes Positivbeispiel, dass ein Spiel richtig gut werden kann. Aber ich weiß auch noch, gut, jetzt sind es nur 4 Jahre, ich hätte echt, mein Gefühl hat mir mehr gesagt, aber ich weiß noch, dass ich auch lange gedacht habe, boah, das zieht sich aber. Die Updates, die bringen, kommen zwar relativ regelmäßig und bringen immer so Kleinigkeiten, aber bei den Kleinigkeiten wird das Ding dann irgendwann fertig. Gut, jetzt sind wir heute hier 2021 wesentlich schlauer und können sagen, ey, das wurde fertig. Und das Spiel hat ja sogar auf den Game Awards 2019, war es, glaube ich, sozusagen die Fortsetzung Sons of Forest angekündigt, was ja bedeutet, dass die offensichtlich wirklich so viel Erfolg mit dem Spiel hatten, dass sie jetzt sagen können, ey, wir sind jetzt ein cooles Studio, was so ein Game stemmen kann. Wir machen jetzt einen weiteren Teil davon und den noch besser.
Ja, gut, das hat aber vielleicht nicht unbedingt so viel mit Early Access zu tun, sondern das Spiel ist ja auch irgendwann mal komplett erschienen. Und dann war es halt einfach gut.
Ja.
Ich habe auch viel mehr im Koop-Modus damit Spaß gehabt. Was ich mich frage, es gibt manchmal Spiele, denen tut Early Access gar nicht so gut. Selbst wenn das Spiel im Early Access gut ist, hat man das dann da schon so ausgiebig gespielt, dass wenn es dann final erscheint, es die Leute nicht mehr interessiert. Also so habe ich irgendwie das Gefühl. Um jetzt ein Beispiel zu nennen, ich glaube, Endzone ist jetzt kürzlich komplett released worden, war davor im Early Access.
Ja.
Und ist ein gutes Aufbauspiel, aber es war halt schon im Early Access gut, dass ich mir denke, ja, kann ich schon mal reinschauen, aber es ist jetzt nicht, wo ich jetzt hinfieber, dass ich das jetzt unbedingt spielen möchte, weil ich kenn's ja an sich schon. Hast du da so ein Spiel?
Ist eine gute Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Also, aber was man daraus ja schon so ein bisschen ableiten kann, ist, dass wenn dann ein Spiel den Early Access verlässt, sollten die Entwickler sich irgendwas überlegen, um noch mal ein letztes großes Update zu bringen, was so ein Feature mitbringt, wo alle, die den Early Access begleitet haben, dann auf jeden Fall noch mal irgendwie durch News Wind davon bekommen und entscheiden, ey, jetzt ins fertige Spiel muss ich unbedingt noch mal reingucken. Das kann man sich aber natürlich auch kaputt spielen. Also wenn man, damit will ich sagen, wenn man das im Early Access schon rauf und runter gespielt hat und jede Ecke, jedes Feature schon gesehen hat, dann wird man wahrscheinlich bei Veröffentlichung gar nicht mehr so viel Neues entdecken können. Aber häufig ist es ja auch so, dass mit dem Austritt aus dem Early Access quasi die finale Version 1.0 erreicht wird, aber das Spiel sich so großer Beliebtheit erfreut, dass es dennoch noch weiter betreut wird und weiterhin Updates bekommt. Für mich ist ein weiteres Positivbeispiel zum Beispiel Rust, was jetzt ja auch kürzlich einen zweiten Frühling durch diese Roleplaying-Geschichte erlebte. Die sind ja schon eine ganze Weile nicht mehr im Early Access und bringen aber monatlich trotzdem ein Update raus, welches ja dann immer die Server wiped. Und weil das, glaube ich, dieser monatliche Zyklus so den Spielern auch bekannt ist und die den nach wie vor so beibehalten, sind das zwar auch immer nur so kleinere Features, aber ich war schon sehr überrascht, was innerhalb dieses Monats dann kam. Ich glaube, das sind mal größere, mal kleinere Sachen. Aber das ist ja sozusagen das Beste, was passieren kann, dass du eigentlich den Early Access nutzt, um so ein bisschen als Disclaimer zu sagen, hey, das ist ein Spiel, das ist noch unfertig, ihr müsst euch darauf einstellen, dass es Abstürze geben kann, Fehler, was auch immer. Aber wenn wir es raushauen und Early Access davon streichen, dann sagen wir damit im Endeffekt nicht, dass wir nichts mehr dran machen, dass es mega fertig ist, sondern dass es vor allem relativ bugfrei ist und dass man mit einer Stable-Version einfach rechnen kann. Das wäre mein weiteres Positivbeispiel. Ich muss, wenn du jetzt noch mal ein Beispiel vorbringen könntest, also, muss ich kurz drüber nachdenken, ob ich so eins habe, wo ich es dann im Early Access schon...
Ich hätte eins.
Ja,
also, du meintest ja eben, ein Spiel müsste dann, wenn es komplett erscheint, eigentlich irgendwas bringen, wo man sich denkt, boah, jetzt will ich aber auf jeden Fall reingucken. Und ich erwähne jetzt einfach mal The Long Dark. Das hat ja auch als Kickstarter begonnen, war dann im Early Access. Und du konntest dann sicher nur den Survival-Modus spielen und schon mal die Map erkunden und sowas. Und das hat mir schon damals Spaß gemacht im Early Access. Und dann, als das Spiel komplett released wurde, gab es dann den Story-Modus. Allerdings in Kapitel eingeteilt. Das war etwas das Problem, dass dann Jahre irgendwie nichts kam, habe ich das Gefühl gehabt. Bis dann endlich mal Kapitel 3 released wurde. Also 1 und 2, glaube ich, war mehr oder weniger Back-to-Back. Und dann Teil 3 hat man so lange drauf gewartet, also auf den dritten Kapitel. Und das habe ich immer noch nicht gespielt, weil ich so lange warten musste. Also da ist, glaube ich, irgendwas schief gelaufen. Aber wie gesagt, hat nichts mit Early Access zu tun. Aber der Gedanke an sich war ja schon der richtige, hey, lass doch das erst, lass den Story-Modus erst releasen, wenn das Spiel wirklich komplett draußen ist.
Ja, stimmt. Ja, ich erinnere mich auch, dass ich es ganz früh schon im Early Access gespielt habe. Witzigerweise, weil Hauke das hier mal ganz am Anfang bei Senderstart im After Dark gespielt hat und ich da dachte, boah, das ist aber cool, das hole ich mir jetzt auch. Und ich habe das aber, das ist sogar das Beispiel, nach dem ich gerade gesucht habe, da habe ich so rauf und runter überlebt, dass ich, als es dann rauskam, überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hatte, das wirklich lange zu spielen. Ich habe mir aber auch diese Kampagne angeguckt und ich habe aber, glaube ich, noch nicht mal das erste Kapitel durchgezogen, weil ich es ziemlich öde fand. Damit will ich jetzt niemandem zu nahe treten und sagen, dass die schlecht ist, aber ich hatte, glaube ich, was anderes erwartet und die ist ja dann doch sehr linear. Und das hat mich eher überrascht, weil in dem Survival-Modus, da wirst du ja wirklich einfach komplett random. Du startest schon, glaube ich, immer an der gleichen Stelle und es gibt so feste Maps, aber sonst ist total viel RNG, also wo irgendwelche Wölfe spawnen, in welcher Schublade was ist und so. Und da so habe ich das Spiel kennengelernt, also dass man im Prinzip sehr krass erkundet und so und dass das auch mal ganz schlecht laufen kann, weil man vielleicht ewig nichts findet. Und das war in diesem Singleplayer-Part komplett anders und das war nicht das Spiel, auf das ich mich eingelassen habe.
Ach, ich weiß nicht, bei Kapitel 2 hast du eigentlich eine riesen Area und ich fand das schon schwierig mit deinem Rucksack. Du hast so wenig Platz in deinem Rucksack. Du musst immer gucken, was schmeiße ich jetzt raus? Und du willst halt ungern Essen rausschmeißen, ja. Aber brauchst auch Seile und so. Eigentlich fand ich es ganz gut gelöst. Die Story ist jetzt, okay, ich habe es nicht zu Ende gespielt, wie gesagt, Kapitel 3 kam so spät. Aber bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, fand ich es eigentlich ganz spannend. Ich glaube, sogar in Kapitel 1 hast du dann noch so eine Oma kennengelernt oder sowas, die ganz komisch drauf war. Also ich fand das eigentlich ganz gut gelöst. Und für Leute, die halt sagen, hey, jetzt habe ich die Map auswendig gelernt beim Survival-Modus, du hast ja kein richtiges Ziel, außer halt lange überleben. Und das kann halt irgendwann mal langweilig werden, weil du dann komplett den Trick raus hast oder du bleibst in deiner Höhle. Und wenn du dann immer irgendwo hin quasi gedrängt wirst, musst du ja raus. Und das finde ich ja halt dann umso spannender, vor allem halt, weil du dann einen roten Faden hast und wirklich ein Ziel.
Ja. Ja, vielleicht hatte ich da aber auch zu wenig Geduld, weil es noch zu kurz her war, dass ich eben das Spiel schon so viel im Early Access gespielt hatte. Vielleicht muss ich dem Ganzen noch mal eine Chance geben. Aber das ist eigentlich gerade eine ganz interessante Erkenntnis, weil das kann ja auch dafür sorgen, dass du nie die fertige Version siehst, wenn du es sozusagen in dieser unfertigen Version schon so ein bisschen totgespielt hast. Ich glaube, das ist mir da passiert. Aber jetzt ist das so lange her, dass ich da zuletzt reingeguckt habe, da kann einiges passiert sein. Vielleicht lohnt sich's jetzt nochmal, weil ich sehe auch gerade, das hat bereits am 1. August 2017 den Early Access verlassen. Das ist jetzt ja auch wirklich schon eine ganze Zeit her. Und ich erinnere mich, dass das aber auch ganz lange im Early Access war. Wobei, das sind ja dann nur, ich glaube, das ist relativ kurz bevor Hauke das gespielt hat, erst da reingestartet. Das heißt, wenn der Sender hier Januar 2015 gestartet ist, dann war es ja gar nicht so lang, wie ich dachte. Manchmal kommt einem das vielleicht auch länger vor, weil man ungeduldig ist.
Ich glaube, man ist auch eher ungeduldig. Aber gibt es da nicht Beispiele, die einfach gar nicht aus dem Early Access raus wollen?
Genau, zu Negativbeispielen kommen wir auf jeden Fall gleich noch. Das, okay, ja. Da gibt es nämlich einige und auch einige ziemlich peinliche. Ich wollte jetzt nur ganz kurz, weil ich hier parallel mal die Steam-Page von The Long Dark aufgerufen habe, gucken. Ich weiß nämlich tatsächlich da nicht den aktuellen Stand. Hier Episode 1 ist rausgekommen, Episode 2 auch. Und danach schreiben sie, die ersten beiden Episoden von Wintermute bieten circa 15 Stunden Spielzeit. Okay, krass, das ist sogar mehr, als ich dachte. Die Episode 3 bis 5 sind im Kaufpreis des Spiels enthalten und werden kostenlos freigeschaltet, sobald sie veröffentlicht wurden. Ach krass, das heißt, die arbeiten nach wie vor an Episode 3 bis 5, schließe ich jetzt daraus.
Was? Ich dachte, Teil 3 ist schon draußen.
Vielleicht ist Teil 3 auch schon draußen, die haben ihre Steam-Store-Page nicht überarbeitet.
Ich hoffe doch.
Oder das ist halt auch noch nicht draußen, gar kein Plan. Aber das Spiel kostet jetzt 25 Euro, also es ist immer noch, wie ich finde, ein recht fairer Preis für so ein kleines Spiel. Mhm. Das ist logischerweise kein Vollpreis, 60-Euro-Titel. Das hatte ich jetzt, ich bin ganz froh, dass du das mitgebracht hast, weil wäre ich darauf gekommen, in meinen Überlegungen davor, hätte ich das auf jeden Fall auch zu den Positivbeispielen gezählt. Bin ich aber gar nicht drauf gekommen. Dann, was habe ich gesagt? The Forest, Rust, du hast The Long Dark gesagt. Und dann habe ich noch Subnautica aufgeschrieben, weil das ist ja ein richtig großes Spiel geworden, was nicht nur sich großer Beliebtheit erfreut. Ihr habt es ja auch viel natürlich Simon spielen sehen, sondern jetzt ja auch, die haben ja auch dann quasi direkt ihren nächsten Early Access gestartet mit Below Zero. Das war ja ein Standalone, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, genau. Das knüpft nicht, soweit ich weiß, nicht an den ersten Teil an, also weil das ja auch woanders spielt. Aber ja, das scheint ja auch dann sehr gut angekommen zu sein. Ich habe es auch gespielt, nicht im Early Access, sondern als es halt schon full released war. Und es ist einfach nur sehr gut gewesen. Und weil ich mich halt frage, ob der Hype zum Spiel beim Early Access aufkam oder erst, als das Spiel schon richtig released wurde.
Also ich habe das schon so wahrgenommen, dass das Spiel sich schon großer Beliebtheit erfreute, als es noch im Early Access war, weil das, also es ist ja auch immer total relevant, mit wie viel Features du auch schon in den Early Access startest. Es gibt ja Beispiele, da ist es quasi nur das Grundgerüst und das Einzige, was du machen kannst, ist rumlaufen und dir die Welt angucken. Aber ich meine, bei Subnautica wäre es so gewesen, dass es schon grundsätzliche Mechanics gab. Also das Tauchen und Craften und so ging alles schon und du konntest irgendwie schon was Kleines bauen. Und da haben sie dann eben Stück für Stück mehr hinzugefügt. Und so stelle ich mir auch ja einen guten Early Access vor. Also dass du, ich würde sagen, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu den Negativbeispielen, weil ja, wenn du so richtig featurelos startest und nur sagst, ey, das ist unser Gerüst und da soll irgendwann mal, wir wissen aber auch nicht wann, ein Spiel draus werden, dann ist das ja irgendwie auch nur ein, schnell wird das als Cash Grab gesehen und auch natürlich aus dem Grund, weil es das mehr als einmal gab. Viele Early Access Titel sind nämlich ja auch auf Kickstarter gestartet mit ganz großen Ambitionen und haben dann sozusagen nie das Licht der Welt erblickt. Oder haben das Licht erblickt, wurden aber nie fertig entwickelt. Ein fantastisches Beispiel. Und ihr habt euch alle gefragt, wann fällt hier endlich der Name Peter Molyneux? Natürlich bleibt dieser Mann nicht außen vor, wenn es um Skandale in der Videospielbranche geht. Und man muss ja fairerweise über Peter Molyneux sagen, er hat ja auch geile Sachen gemacht. Nur deswegen haben die Leute ihm ja alles geglaubt. Und ich selber sehe Peter Molyneux auch nicht als Betrüger, sondern vielleicht als ja sehr leidenschaftlichen Menschen, der nicht unbedingt Realist ist.
Das klingt, als würdest du jetzt so eine Doku-Reihe über Peter Molyneux machen. Die Geschichte.
Oh, das würde ich mir sofort angucken. Ich würde total gerne.
Er ist kein Verbrecher.
Ja, man weiß es am Ende des Tages natürlich
ich
nicht.
Ich habe dieses Future nicht mit rein entwickelt.
Aber ey, er hat mit Black and White eine tolle Spieleserie gemacht. Hier, wie hieß nochmal, die Göttersimulation Populous, glaube ich. Damit ist er neben der Fable-Reihe ja auch bekannt geworden. Und das war ja lange vor Internet und Early Access. Also da hat er ja gezeigt, er kann schon ein Team anführen und eine ambitionierte Vision am Ende doch umsetzen. Das ist dann irgendwie erst alles wesentlich später bergab gegangen. Und ein fantastisches Beispiel ist leider das Spiel Goddess oder Goddess, Godus geschrieben, Goddess nenne ich es jetzt mal. Dieser Titel fand nämlich seinen Anfang auf Kickstarter. Da wollte Peter Molyneux quasi die Göttersimulation wieder in die Neuzeit hieven. Und das hat natürlich ganz viele Fans von ihm und von Populous ja dazu animiert, da Geld reinzustecken, weil die die Spiele cool fanden und wahrscheinlich gehofft haben, dass sowas Ähnliches jetzt nur in modernem Gewand am Start ist. Und genauso hat Peter Molyneux das Ganze auch beworben. Und ja, das konnte er aber nicht so richtig erreichen, weil am Ende, also jetzt kommt der eigentliche Witz an der Geschichte, das Spiel startete dann auch als Early Access Ding, nachdem das auf Kickstarter finanziert wurde. Bis dahin auch noch alles cool, nur dann haben die Leute schon so gemerkt, dass das nicht den Umfang und die Größe von dem hatten, was ihnen versprochen wurde, was aber ja auch noch okay wäre, wenn das Spiel völlig fein zu Ende entwickelt worden wäre und all das noch bekommen hätte. Nun stellt sich aber heraus, wir haben jetzt den 30.03.21 bei dieser Aufzeichnung und das Spiel ist heute noch im Early Access. Ich glaube, das letzte Update, ich schau mal eben nach, sag gerne, was du sagen willst.
Ich will kurz, ich weiß nur, dass er doch mal, ich weiß nicht, ob es dieses Spiel ist, ich habe nur so vage Bilder im Kopf von einem Würfel und Männchen sind da drauf und so. Wie sollte das denn aussehen, dieses Oravat? Ist es ein anderes Spiel, was er mal angekündigt hat? Das kann halt natürlich auch sein.
Schön, dass du es erwähnst. Du redest von seinem Mobile-Spiel Curiosity. Und zwar, und das war eine fantastische Idee. Deswegen glaube ich auch, dass dieser Mann ein Träumer und Visionär ist, der gern mal übers Ziel hinaus träumt. Und zwar war das, ich habe selber nie gespielt, deswegen kann ich das nur von diesen ganzen Videos und Nacherzählungen jetzt zusammenfassen. Aber es gab wohl einen großen Würfel, den man irgendwie durchs Tippen von kleinen Feldern irgendwie, ich glaube, es war ein Rätsel oder so, immer kleiner gemacht hat. Und jedenfalls, also wahrscheinlich ist das jetzt, also echt gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht genau, was Kern des Spiels war. Aber der Letzte, der den letzten Würfel angetippt hat, dem wurde Großes versprochen. Und zwar sollte der oder diejenige ein Gott im Spiel, was bis dahin nur angekündigt war, Goddess, werden, der irgendwie ja eine moralische Instanz ist. Was erstmal total nichtssagend ist, aber super cool klingt. Wer möchte nicht sozusagen der mächtigste Spiel in irgendeinem Spiel sein? Und darüber hinaus, und das ist jetzt das eigentlich richtig Coole daran, ist, dass diese Person an den Einnahmen hätte beteiligt werden sollen.
And so, what is in the center is something that only we can grant. And it is the ability to be a digital god. We are making a game called Goddess. The whole game is about being a god to your followers. You, the person who reached the center, will be the god of all people that are playing Goddess. You will intrinsically decide on the rules that the game is played by. And, here's the life-changing bit, you will share in the success of the product. Every time people spend money on Goddess, you will get a small piece of that pie.
So, gewonnen hat dann der User Brian Henderson, der bis heute nichts bekommen hat. Und zeitweise, über Monate, hat er sogar mit den Entwicklern die versucht zu kontaktieren und die haben einfach nicht mehr zurückgeschrieben. Das ist sozusagen die ganze Geschichte dazu. Und das ist halt, ja, das zeigt ja schon, das stand wohl zu dem Zeitpunkt alles schon unter keinem guten Stern mehr, wenn die so intransparent sich zurückgezogen haben. Beziehungsweise vielleicht konnten sie die Einnahmen nicht wirklich teilen, weil es zu wenig waren, weil das Spiel zu schlecht war und sie irgendwie erstmal ihre eigenen Entwickler bezahlen mussten. Das alles sind nur Mutmaßungen. Fakt ist, dass dieser User, dem was versprochen wurde, mit dem er vielleicht sogar erst zu dem Spielen, zum Spielen des Mobile Games gelockt wurde, dass der nie was bekommen hat. Und ja, das war der Anfang vom Ende. Da, ne, dann, wenn du das liest, dann vertraust du doch nicht mehr Peter Molyneux und seinem Team dein hart verdientes Geld an.
Was ist, wenn irgendwie so das Management oben sagt, Peter, bitte sag jetzt nicht, dass die Leute das und das bekommen. Und dann sagt Peter, nein, natürlich nicht. Dann kriegt er eine Kamera vors Gesicht und dann erzählt er all das, was er eigentlich hätte erzählen sollen, weil es nicht stattfindet. Und bevor noch mehr Schaden passiert, haben sie dann wirklich, weiß nicht, irgendeinen Vertrag unterschreiben lassen, wo er sich wirklich nicht mehr äußern darf, zu gar nichts mehr. Aber es wäre schön gewesen für den Typen, wenn er zumindest die Wahrheit erzählt bekommen hätte. Ich meine, wenn du halt zu einem hingehst und sagst, hey, wir können unsere Entwickler sonst nicht bezahlen, wäre ganz cool, wenn du nicht das Geld haben wollen würdest. Weiß nicht, ich würde es verstehen so. Ich würde jetzt nicht verklagen. Aber ich bin ja auch ein gut Mensch. Ich wollte, ist okay, wenn ich eine Überleitung mache?
Sehr gerne, ich habe nämlich gerade keine.
Ja, weil wir ja gerade von Negativbeispielen sprechen. Ich musste nur an einen Augenblick denken, ich weiß nicht, ob es die E3 war. Bei mir klingelt, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, es tut mir sehr leid. Der Entwickler, Ark war ja wie viele Jahre jetzt im Early Access? Valentin, du hast da sicherlich auch schon mal nachgeguckt.
Bei Ark habe ich das tatsächlich gerade nicht nachgeguckt, aber red ruhig weiter, ich gucke das parallel nochmal nach.
Genau, also es geht darum, dass er dann bei der E3, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht, dann auch sein nächstes Spiel schon angekündigt hatte. Dabei war Ark immer noch im Early Access und dann fand ich das zu dem Zeitpunkt richtig doof, dass der sein erstes Spiel gar nicht zu Ende bringt, aber schon das nächste ankündigt. Und Leute warten, ich glaube, Ark war echt viele Jahre im Early Access.
Ja.
Warten so lange, bis das mal endlich komplett draußen ist. Und dann war es vielleicht Atlas oder so, was er da angekündigt hat. Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja,
aber
gut, dass du Atlas erwähnst. Das ist eins der allergrößten Negativbeispiele. Ich glaube, das meinst du auch.
Ja, auf jeden Fall, das wollte ich sagen. Das finde ich sehr schwierig. Keine Ahnung, ob es andere Leute so sehen, dass man jetzt, ob das so eine Faustregel sein sollte. Ey, wenn du gerade ein Early Access-Spiel in der Steam-Bibliothek hast, dann darfst du kein weiteres Spiel veröffentlichen.
Hey, ja, natürlich. Also da bin ich ganz bei dir. Du kannst nicht etwas noch nicht fertig haben und parallel schon was Neues, Unfertiges rausbringen. Das, egal in welchem Bereich, das kommt immer schlecht an. Und ja, Studio Wildcard ist ja der Entwickler von Ark und eben auch Atlas. Und für mich auch ein klares Negativbeispiel. Weil jetzt könnte man sagen, hey Valentin, warum Negativbeispiel? Ark ist doch dann am Ende doch noch rausgekommen und ist ein tolles Dino-MMO. Ja, ich habe selber auch über 300 Stunden gespielt, aber auch nur, weil das die Grundidee so viel Potenzial hat. Aber ich habe trotzdem mich immer wieder über so viele Dinge aufgeregt, bis zum Schluss, was sie ja nie hinbekommen haben. Es ist ja in der Unreal Engine 4 und sieht deswegen auch so toll aus. Und das war damals auch noch viel beeindruckender, dass so ein Spiel mit dieser Größe und so vielen Leuten auf dem Server auch noch so aussehen kann. Ja, aber erstmal hatte das völlig absurde Anforderungen. Also selbst, was war denn damals die heiße Technik? Weiß ich nicht, eine 1080 Ti oder so. Selbst da konntest du nicht alles auf Ultra stellen und das irgendwie mit 60 Frames oder so spielen. Das heißt, es war erstens schon super schlecht auf lokaler Hardware optimiert und hatte dann auch noch einen katastrophalen Netcode mit totalen Desync-Problemen, also wo du, keine Ahnung, also PvP spielte ja auch eine Riesenrolle, wo du auf jemanden, der da lang gelaufen ist, schießen wolltest, hast auf deinem Monitor den perfekten Headshot gelandet und dann wurde der Desync behoben und du sahst, wie er von so ein bisschen weiter hinten wieder neu drauf zuläuft. Man kennt das aus diesen Online-Spielen oder auch, wenn du dein Zeug aus dem Inventar wirfst, dann siehst du immer so, okay, das fällt jetzt dahin und dann fällt's nochmal hin, dann fällt's nochmal hin, dann fällt's nochmal hin und irgendwann liegt's dann da. So, und das hat für mich Ark bis heute nicht hinbekommen. So, dann jetzt ganz kurz zu den Zeiten. Gestartet ist es wohl im, jetzt hatte ich es doch hier gerade aufgerufen, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, einen Moment. Genau, in Early Access ist es gestartet am 2. Juni 2015. Jetzt muss ich tatsächlich, ich meine, wenn ich jetzt auf die Steam-Page gehe, da steht bei Erscheinungsdatum, das Datum ist dann immer das, wo es wirklich erschienen ist. Deswegen schaue ich einmal da drauf. Hier, 27. August 2017. Das ist aber irgendwie doch kürzer, als wir wahrscheinlich beide dachten.
Hä, das kann doch gar nicht sein. Das war doch ewig lang im Early Access. Was haben wir denn für ein Zeitgefühl? Das ist jetzt jedes Mal, wenn wir Entwicklungszeiten und Early Access-Zeiten besprochen haben, jedes Mal die Conclusion, ja, also eigentlich war das ja gar nicht so lang.
Aber lass uns mal kurz weiterspringen, weil viel interessanter als Ark, das ja dann tatsächlich rauskam und zumindest, also was man denen schon lassen muss, neben dem, was ich jetzt gerade kritisiert habe, an Inhalten haben die über die Zeit und auch darüber hinaus, nach dem Verlassen des Early Access, dann doch wirklich ordentlich delivered. Es kamen nicht nur immer mehr Features zum Craften und zum Bauen, irgendwann kam dann auch noch so Tech-Equipment und so weiter und so fort. Aber es kamen vor allem sau viele Dinos. Also es ist so fast vergleichbar wie Star Citizen mit seinen Raumschiffen, wo auch immer weiter neue released werden. Und das war auch das Coole schon im Early Access. Dann war, konntest du das immer schon so lesen, irgendwie, boah, krass, nächsten Freitag kommt irgendwie so ein neuer Flugdino, der ist auch viel größer und darauf soll man Bases bauen können. Dann kam das Update und dann hattest du erstmal ewig wieder, ja, Spaß daran, irgendwie diesen Dino erstmal zu finden, zu tamen, den auszuprobieren und bis du damit eigentlich durch warst, war auch schon wieder das nächste Update draußen. Und das muss ich sagen, finde ich das für mich eigentlich geiler an Early Access, dass so ein Spiel so seinen Reiz behält, weil du immer wieder Neues entdecken kannst. Vorausgesetzt natürlich, die Entwickler und Entwicklerinnen schaffen das, dass das in so einem relativ regelmäßigen Zyklus auch geschieht. Wenn du natürlich immer ein Jahr ohne Infos dastehst und dann kommt irgendwie so ein bisschen was aus dem Nichts, dann hast du dieses Gefühl natürlich nicht. Aber es ist schon cool, wenn das so passiert. Und das haben die ganz gut hinbekommen. Aber, und deswegen wundert's mich auch so ein bisschen, und deswegen halte ich das aus heutiger Perspektive auch ein bisschen für ein Betrügerstudio, dann haben die eben, in welchem Rahmen auch immer, dieses Atlas angekündigt. Und das hatte einen phänomenalen Trailer, den ich hier noch drüber legen werde. Also wirklich, der war glatt poliert, Epic Music, ähnliche Grafik wie in Ark, weil sie natürlich auch wieder die Unreal Engine 4 benutzt haben. Sah toll aus. Sind voll aufs Piraten-Setting aufgesprungen. Und aber was sie da auch beworben haben, da hätte man schon riechen müssen, Leute, das kann doch nie und nimmer sein. Wenn ihr euer Netcode bei Ark Survival Evolved schon nicht hinkriegt, wie wollt ihr dann, und jetzt halte ich fest, 40.000 Spieler auf einen Server kriegen? Das haben sie nämlich ernsthaft behauptet. Und
40.000?
Ja.
Okay.
Und das war eben auch, glaube ich, der ausschlaggebende Grund, warum super viele Streamer und Streamerinnen dann gedacht haben, ja krass, das ist ja dann quasi das Spiel für uns, da können wir uns alle Day One am Launchtag drauf versammeln und ein riesiges Fest feiern, weil es passen ja alle drauf. Und ich erinnere mich noch so gut an diesen Launchtag, als wäre es gestern gewesen. Ich habe nämlich an dem Tag den ganzen Tag nur Twitch geschaut, weil ich selber wollte das Spiel noch nicht so direkt am ersten Tag kaufen, weil ich dachte, ja gut, dann ist das mir noch zu wenig. Warte ein bisschen, guck's mir erstmal an. Das machen ja viele Leute so über Twitch. Und ja, die Erfahrung war für die Streamer ernüchternd und für die Zuschauer ebenso, weil erstmal kam keiner drauf. Die Leute haben sich einen Wolf gewartet und dann kamen irgendwann die Leute drauf. Ja, und dann hat man so ein bisschen gesehen, was damit gemeint war mit diesen 40.000 Spielern. Das haben sie nämlich, sie haben nicht gelogen, sie haben geschickt Dinge verschwiegen, würde ich jetzt behaupten. Und zwar besteht die riesige Map, das sollten ja so Weltmeere mit tausenden Inseln und so sein, die bestanden aus so einem Grid. Und zwar war ein Grid-Kästchen dann eben ungefähr so groß wie die Standard-Map bei Ark Survival Evolved. Und was sie quasi gemacht haben, ist, dass wenn man von einem Grid zum nächsten segelt, wechselt man halt im Hintergrund den Server. Das hat aber längst nicht so smooth geklappt, wie es cool gewesen wäre. Weil ich werfe ihnen einfach vor, sie kennen sich nicht mit Servern aus. Und da gibt's, das werde ich hier auf jeden Fall auch mal einblenden, vielleicht werde ich mich sogar hier im Satz unterbrechen.
We're gonna be in the raft. It looks so good.
Listen, serious. Everybody in Uganda must kung fu. The movie's on! The movie's on! The tiger is in the cage!
What the fuck is that? It's a shark, dude!
Russell.
What the fuck?
Und zwar war das einfach nur ein riesiges Gelegge. Also niemand konnte an diesem Tag irgendwas machen. Gar nichts ging. Irgendwie, ich weiß auch gar nicht wie, irgendwie haben es dann ein paar Leute hinbekommen, zusammen so ein Riesenschiff zu bauen. Aber das glitschte auch nur durch die Weltmeere. Also nichts stimmte. Und jetzt habe ich lange geredet. Jedenfalls, ihr kennt das, wenn ihr bei Twitch links die Leute abonniert habt, dann seht ihr auch immer, welches Spiel die gerade spielen. Gefühlt hat jeder, dem ich da folgte, dieses Spiel an dem Tag gespielt. Danach nie wieder irgendjemand. Also dieses Spiel ist für mich komplett untergegangen. Und gucken wir jetzt auf die Steam-Page.
Wie sieht's? Aber Fun Fact bezüglich Twitch. Ich sehe tatsächlich, dass man immer noch die Möglichkeit hat, Geld damit zu verdienen, wenn man Atlas spielt. Also es ist jetzt nicht so, dass du E-Mails bekommst, aber es gibt Plattformen, wo du sehen kannst, hey, was gibt's denn gerade so für Jobs, nenne ich es jetzt mal. Und Atlas ist immer dabei. Also irgendwie kannst du dich für Atlas immer noch anmelden, wenn du streamst, dann verdienst du hier ein bisschen Geld dazu. Aber ich hatte das davor überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich frage mich auch, ob es mittlerweile besser geworden ist, weil nach Rust oder während Rust kamen viele auf mich zu und haben gesagt, hey, spielt ihr danach Atlas? Und wo ich dachte, okay, hat das irgendwie Roleplay-Potenzial, aber viele kamen auch und haben gesagt, spielt ihr dann Ark? Mhm. Und mich würde jetzt interessieren, ob das, aber ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du vielleicht noch mal reingeschaut hast, aber also anscheinend nicht. Ob das vielleicht sich verbessert hat, weil mit Ark haben sie es ja scheinbar auch geschafft. Und ich mag ja eigentlich Piraten, ich spiele ja Sea of Thieves.
Genau, ich habe nicht selber reingeschaut, weil ich es mir ja damals auch dann nicht geholt habe, als ich diesen katastrophalen Launch gesehen habe. Aber ich habe mir durchaus YouTube-Videos angeguckt, die ja so 2-3 Monate maximal alt waren, wo Leute eben noch mal reingeschaut haben und ein kleines Update-Video dazu gemacht haben. Wie ist es denn nun? Und die fingen schon so mit so enttäuschten Stimmen an. Also es ist auf jeden Fall was passiert. Das kann man kann nicht sagen, dass da die dann einfach nur das Geld genommen haben und dann über alle Berge sind. Aber für die Spieler wohl etwas zu wenig. Das ist zumindest habe ich das so wahrgenommen. Natürlich kann ich es nicht perfekt vergleichen, weil man ist, das kann man immer besser, wenn man selber drin ist und alle jedes Feature auch selber mal ausprobiert hat. Aber es soll wohl technisch ein bisschen besser sein, aber die gleichen Probleme behalten haben wie Ark. Und also das Video, was ich gesehen habe, da hat sich vor allem jemand drüber beschwert, dass es sehr unbalanced ist, dass Solospieler relativ chancenlos gegen so große Galeonen mit mehreren Spielern sind. Und Sea of Thieves, hast du gerade schon erwähnt, ist jetzt kein Early-Access-Spiel, ist ja auch beim Launch gar nicht so gut angekommen, weil es so inhaltsarm war, ist aber von dieser ganzen Code-Basis, nenne ich es jetzt mal, schon wesentlich runder gewesen und macht eigentlich, du kannst jetzt zwar keine Schiffe selber bauen und so, aber macht von diesem Gameplay, was Atlas auch versprochen hat, macht's das direkt viel besser. Und ich weiß gar nicht mehr, wenn man in Sea of Thieves drin ist, ob man dann das Bedürfnis hat, auf das ruckelige Atlas zu wechseln. Ich wüsste nicht, warum. Außer wenn man Crafting und Bauen nicht halt unbedingt braucht.
Ja.
Ganz kurz. Das ist immer noch im Early Access, eben gestartet am 22. September 2018. Und hier schreiben sie, wie lange wird dieses Spiel ungefähr im Early Access bleiben? Atlas will be an Early Access title for approximately 2 years. 3 Jahre später. Also
ist das länger im Early Access, Early Access als es Ark war an sich?
Ja, ich hab's schon wieder vergessen. Wir haben es gerade herausgefunden, dass Ark 2 Jahre drin war.
Zwei Jahre scheinbar, ja.
Ja.
Ich muss ja auch noch kurz PUBG erwähnen, weil PUBG war ja auch Early Access.
Oh ja, sehr gerne.
Und weißt du, was richtig komisch ist? Mir ist das damals gar nicht so aufgefallen, wie träge sich dieses Spiel spielt und dass das ja schon so seine Macken hat. Also ich kann mich auch, das blende ich irgendwie so ein bisschen aus. Ich weiß auf jeden Fall, dass es schon so ein bisschen Macken hatte. Man hat nicht irgendwie ein Spiel gefunden oder es war laggy und so. Aber irgendwie konnte ich damit leben. Und ich habe sehr, sehr viel PUBG gespielt. Ich glaube, ich habe über 700 Spielstunden.
Mhm.
Und wenn man aber dann mal nicht PUBG spielt und irgendwelche anderen Battle Royale-Titel und dann wieder auf PUBG wechselt, merkt man, wie flüssig die anderen Spiele sich spielen lassen. Aber das eigene, ehemalige Lieblingsspiel überhaupt nicht. Also das war so schrecklich, als ich hatte das mit Marco Giesel irgendwann mal nochmal gespielt. Und ich bin so gewohnt, dass alles super schnell ist. Und dann schießt du so ein paar Kugeln weg und sagst, ja, ich helfe dir gleich, ich lade schnell nach. Und die Animation ist so langsam. Ich meine, das ist vom Spiel gewohnt. Also das ist so gewollt vom Spiel, dass man natürlich vielleicht so ein bisschen mehr so ein Militär-Whatever-Feeling hat.
Ja.
Aber man merkt halt, dass es nicht so ganz smooth ist. Und es gibt ja viele, die sagten, hey, das ist jetzt Full Release, es fühlt sich aber noch an wie Early Access.
Ja, also ich dachte erst kurz, du meinst die Performance, weil die war lange auch nicht rosig, also du brauchtest irgendwie echt einen krassen Rechner für, um das superflüssig spielen zu können, dafür, dass es gar nicht so krass aussieht. Aber du hast völlig recht, auch die ganzen Nachladeanimationen, also was ist langsam, aber das hat mich nie so krass gestört, beziehungsweise am Anfang sogar eher gelockt, weil ich dann so einen realistischeren Anspruch schon eher mag. Was ich aber noch so krass in Erinnerung zu PUBG habe, ist ja, dass das echt diesen Battle Royale-Trend quasi maßgeblich losgetreten hat und sie sich's aber selber meiner Meinung nach ein bisschen kaputt gemacht haben. Relativ schnell haben die ja schon dann auch angekündigt, dass sie verstärkt in Richtung E-Sports gehen wollen. Was ich damals null verstanden habe, weil ich finde, das Battle Royale-Genre ist super und spaßig und so, aber eben vom Grundsätzlichen schon überhaupt nicht E-Sports geeignet, weil der RNG-Faktor viel zu hoch ist. Dazu kam eben noch, dass sie das an einem Punkt versucht haben, wo es auch technisch noch so buggy und unstable war, dass ja dieses Meme daraus entstanden ist, E-Sports ready. Also, ja. Dass immer alle gesagt haben, wenn irgendein Fehler passiert ist, ja, E-Sports ready, so mit dem Augenzwinkern, ja, die wollen jetzt da irgendwelche großen Turniere pushen und haben noch nicht mal ihr Spiel fertig. Und so war es ja auch. Es gab ja dann auch in Berlin dieses riesige Invitational. Das war aber schon zu einem Zeitpunkt, wo, also was sie da aufgefahren haben, war pompös, fantastisch, selten so eine coole Bühne gesehen.
Ich war da.
Du warst da? Ja, dann kannst du ja, vielleicht hast du auch falsche Erinnerungen, aber könntest du bezeugen, dass die Zuschauerränge leerer waren, als sie es gerne gehabt hätten?
Oh ja, die waren leer.
Ja, ne? Ja, genau.
Es gab, glaube ich, ein chinesisches Team oder irgendein asiatisches Team gab und die hatten dann wirklich so ihre Fans mit am Start und ja, die haben dann so eine ganze Ecke belegt, aber sonst war es recht leer. Das Einzige, weil ich bin auch der Meinung, Battle Royale ist nicht E-Sports ready. Das Einzige, wo du dann richtig mitfiebern konntest, ist, dass du dann auf die Teams mehr oder weniger wetten konntest. Also nicht mit Echtgeld, sondern wenn du dann die Wette gewonnen hast, dann hast du irgendeinen Preis bekommen. Wenn du sagst, ja, das Team wird es auf jeden Fall schaffen. Und dadurch hast du halt mitgefiebert, weil du eigentlich für dich selbst gewinnen wolltest.
Ja.
Also ja, das war so das Einzige. Aber gut, wir schweifen hier auch ein bisschen ab.
Aber, nee, es war ein gutes Beispiel, ja. Weil es war ja ein Early Access-Titel.
Ja, ist schon richtig, ja. Ja. Aber ja, es ist, du hast recht. Also, das größte Problem war eigentlich so Netcode und in die Lobby kommen und ja. Ein bisschen laggy und was es da für Compilations auch gab, was da für verrückte Sachen auch plötzlich im Spiel passieren, wo die Spieler selber die sagten: Hä, wie ist das denn jetzt? Was ist denn jetzt im Auto los und was weiß ich?
Ja.
Oh my god. Oh shit. Go slow. Because if we crash this, it runs out of health very easily. So if we crash this.
Oh my god.
What the hell? What?
Jump! Daniel!
Und das ist halt ein Beispiel von vielen. Ein anderes ist Line of Defense, Derek Smart, der auch viel Star Citizen kritisiert hat und dann am Ende selber nur Cash abgegrabbt hat und grauenhaftes Produkt, was du eigentlich nicht Produkt nennen darfst, rausgebracht hast. Sowas passiert halt auch immer wieder. Und warum erzähle ich das? Um so ein bisschen den Bogen jetzt mal zu schließen zu der eigentlichen Fragestellung. Was denn Early Access Gutes für die Branche getan hat und für uns Spieler und Spielerinnen, was aber auch ein bisschen schlecht ist, weil ich stelle einfach mal eine These in den Raum. Ich finde, dass es auch so ein bisschen Tür und Tor geöffnet hat dafür, naja, wie soll ich sagen, dass größere Entwickler, die eigentlich das Early Access Programm gar nicht bräuchten, weil sie genügend finanziellen Rückhalt hätten, dass die jetzt irgendwie, die Spieler haben sich so sehr daran gewöhnt, weil es eine Zeit lang so viele Early Access-Titel gab, gerade in diesem Survival-Bereich, dass sich dann andere Entwickler gedacht haben, Moment, warum muss ich mein Projekt, mein Spiel überhaupt noch fertig auf den Markt bringen? Die Leute scheinen sich doch anscheinend damit zufrieden zu geben, für etwas Geld zu bezahlen, was noch völlig unfertig ist. Und dann, ja, warten die halt geduldig, bis das irgendwann mal fertig wird. Das mache ich einfach ohne den Early Access Stempel und hau hier diese verbackte Scheiße raus. Was ist da deine Meinung? Bist du insgesamt eher Early Access positiv gestimmt und glaubst, dass da aber der Großteil trotzdem cool ist? Oder würdest du auch sagen, nee, das hat uns auch ganz schön viel Unheil gebracht?
Wie gesagt, ich bin zwiegespannt. Übrigens möchte ich da auch einfach mal so Kickstarter mit reinnehmen und solche Kickstarter-Projekte, so Crowdfunding, sagen wir mal so. Ich war ein bisschen überrascht, zum Beispiel als Shenmue irgendwie bei der PlayStation-Konferenz angekündigt wurde und so, hey, ja, Leute, hier ist Shenmue und alles so, geil. Ja, hier ist die Seite fürs Kickstarter, die Kickstarter-Kampagne.
Ja.
Hier, spendet mal, ne? Und ich dachte, hä, aber wieso gebt ihr denen nicht das Geld? Ist halt Shenmue, ist doch euer Ding auch so, wenn das... Naja, egal. Fand ich halt auch komisch. Also ich finde, man muss, wenn man Early Access sich kauft oder darüber nachdenkt, muss man sich wirklich Gedanken machen, okay, was ist das für ein Early Access-Titel? Ich persönlich spiele ja sehr viele Simulatoren, weil ich an die auch keinen großen Anspruch habe. Ich möchte eigentlich nur Quatsch machen und ich möchte mich belustigen lassen. Aber es gibt auch Simulatoren, die wirklich, wirklich crappy sind.
Mhm.
Und die sich dann auch denken, naja, das werden dann irgendwelche Streamer oder sowas schon spielen oder irgendwelche Deutsche, weil wir lieben ja Simulatoren. und ich musste sagen, auch mit dem ganzen Review-Bombing kann man sich trotzdem recht gut auf die Reviews verlassen bei Steam. Bin ich der Meinung jetzt, habe ich die Erfahrung gemacht. Wenn dann bei einem Pizza-Simulator steht, hey, ausgeglichen oder eher negativ, dann weiß ich, ja, okay, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon. Aber wir haben zum Beispiel Valentin den Ranch-Simulator gespielt.
Ja.
Der ist auch verbuggt wie die Hölle. Und bietet eigentlich nicht so richtig, also man kann schon eine Farm bauen und so. Aber an sich hast du ja auch nicht wirklich eine Story und ein Ziel.
Mhm.
Aber es ist einfach super witzig gewesen. Und man hat sich gemerkt, also man hat schon gemerkt, okay, aber die Entwickler, die haben sich schon Mühe gegeben dennoch. Ist halt Early Access. Da sagst du halt, da kannst du sagen, ist halt noch Early Access. Aber wir haben halt auch sehr viele Positivbeispiele. Und ja, das ist, glaube ich, einfach mein Fazit. Schaut euch einfach die Reviews an, informiert euch einfach über das Spiel. Early Access muss nicht immer schlimm sein. Es kommt darauf an, was ihr von den Spielen erwartet, was ihr von Early Access erwartet und wie gut ihr euch einfach informiert.
Ja, das hast du eigentlich ganz schön zusammengefasst und im Prinzip sehe ich das auch ähnlich, weil also man geht ja immer ein totales Risiko ein, wenn man Day One Early Adopter ist. Fast egal bei welchem Produkt, da gibt's noch keine wirklichen Reviews, du kannst einfach nicht sicher sein, was du da bekommst. Das ist generell, also das ist, sollte eigentlich auch jedem klar sein, dass das natürlich mit dem Risiko verbunden ist. Ich bin zum Beispiel ganz froh, dass ich mir damals, obwohl mich das Spiel total interessiert hat, weil mich dieser Trailer erfolgreich belogen hat sozusagen und ich erstmal dachte, boah, das wird bestimmt total toll. Ich war total froh, dass ich dann auf Twitch mir ein Bild erstmal davon gemacht habe und gesehen habe, boah, das ist ja echt nur ein billiger Asset-Flip von Ark mit Piratenskin und haben sie noch nicht mal richtig gut irgendwie zu Ende gedacht. Das hole ich mir schon mal nicht. Das ist eben so, ja, der Worst-Case-Betrugsbeispiel. Aber ich finde, also für mich überwiegen diese Positivbeispiele auf jeden Fall. Weil, ja, ich am Ende, glaube ich, immer zuerst geguckt habe, was kann das Ding? Und deswegen würde ich mich dir total anschließen, dass man natürlich immer schlauer ist, wenn man sich so eine Review gibt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eben so ein bisschen, und deswegen sehe ich das durchaus kritisch, das Gefühl, dass es ist halt fraglich, ob das wirklich Early Access in die Schuhe zu schieben ist oder ob das generell so eine Entwicklung der Moderne ist, weil Leute auch irgendwie Nee, ich kann es noch nicht mal genau sagen, aber für mich ist zum Beispiel sowas, was mit Fallout 76 dann rausgekommen ist. So, das ist ja gut, Bethesda war schon immer buggy und so, aber das war ja eine neue Spitze der Unverschämtheit. Das ist ja, also hätten sie das als Early Access Ding rausgehauen und gesagt, hey, das ist noch unfertig, wir gucken mal und arbeiten noch daran, dann wäre das ein anderer Schnack gewesen. Aber die haben ja einfach so drauf gebaut, ey, die Leute, wir sind Bethesda, die erwarten E-Bugs, dann ist das heute sowieso für alle Leute okay, in sowas Unfertiges reinzuspielen. Wir hauen das einfach mal raus, sagen, das wäre fertig und Todd Howard stellt sich auch noch auf die Bühne und behauptet einfach 16 times the detail.
16 times the detail.
Auf Fallout 4. Ja, ein Scheiß, das sah genauso räudig aus wie Fallout 4. Also, was ich damit sagen will, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass große Publisher, die eigentlich die Kohle haben, dass das bei denen irgendwie so Tür und Tor geöffnet hat, sagen zu können, ja, hier, wir hauen jetzt, wie hieß dieses BioWare-Ding, was jetzt so scheiße war?
Anthem,
genau, hauen es einfach raus. Die haben ja diesen Trailer damals gezeigt, da gab es ja noch überhaupt kein Spiel. So. Und ich weiß nicht.
Hey, aber es gab immerhin eine Demo. Da konntest du dir auch selbst einen Eindruck machen. Konntest es anspielen.
Ja? Ja, doch, so ein Technical-Test gab's, ne?
Ja.
Stimmt. Ja, gut. Okay. Muss man fairerweise sagen. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es seitdem so ein bisschen mehr geworden ist, aber wirklich fraglich, ob das Early Access in die Schuhe zu schieben ist. Aber insgesamt, um jetzt mein Fazit endlich zu beenden, ich bin Early Access total positiv gegenüber eingestellt. Weil, wenn man sich informiert, kann man eigentlich gar nicht so viel falsch machen, dann kriegt man eigentlich in der Regel das, was die Leute nämlich sagen, was sie da erlebt haben. Und ey, für mich könnte es 100 Spiele wie The Forest geben, wo ein kleines 3-Personen-Team eine gute Idee hat, loslegt, Support von den Leuten bekommt, regelmäßig Updates raushaut, irgendwann ein fertiges Spiel, was du auch noch in 10 Jahren deinen Kindern zeigen kannst, an den Start bringt und in die Produktion des nächsten Spiels geht. Das ist das Paradebeispiel. Wenn wir da immer mehr hinkommen mit Early Access, sehr, sehr gerne. Wir haben hier natürlich auch jetzt nur einen Bruchteil der Positiv- sowie Negativbeispiele abhandeln können. Schreibt mir doch sehr gerne eure Positiv- und Negativbeispiele in die Kommentare und diskutiert das Ganze dort. Dann möchte ich jetzt nämlich überleiten zu unserem Praktikanten, dem Timo. Der hat mich nämlich proaktiv kontaktiert, als er von diesem Game Talk Spezial gehört hat und hat gesagt, hey, sprecht ihr da auch über DayZ und so weiter und so fort? Und ich wusste es noch nicht so genau und hab ihm dann einfach mal gesagt, hey, wenn du aber dich damit auskennst und dazu was zu sagen hast, dann mach das doch bitte sehr, sehr gerne, weil ich habe das zwar auch damals gespielt, aber ich kenne mich dann sicherlich nicht so gut aus wie du. Und deswegen seht ihr jetzt zum Abschluss 2 Minuten von unserem wunderbaren Praktikanten Timo, der über seine Early Access Erfahrung mit DayZ erzählt. Und damit verabschieden sich Chiara und ich auch für diese Woche. Vielen Dank, Chiara, dass du heute mit am Start warst.
Gerne doch.
In 2 Wochen gibt's hier die nächste Ausgabe. Euch noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Mein meistgespieltes Early Access Spiel ist DayZ, was 2013 aus der Arma 2 Mod entstanden ist und relativ schnell als Negativbeispiel für diesen ganzen Early Access Prozess stand, weil es zum einen einen sehr miesen Ersteindruck gemacht hat. Ja, Early Access soll früh einen Einblick in ein Spiel geben, aber manchmal ist es dann vielleicht auch zu früh und es ist nun mal der Ersteindruck, den die Spieler von deinem Produkt bekommen. Und zum anderen ist da halt dann auch wenig passiert. Die Performance war furchtbar, man konnte kaum gegen die Zombies kämpfen und es gab unzählige Bugs. Aber man hat dann doch irgendwie 100 Stunden in dem Spiel gehabt, weil es halt dann doch super atmosphärisch war. Die Begegnungen mit den Spielern waren immer sehr, sehr spannend. Und damals gab es auch noch nicht so viele Alternativen dafür. Vor ein paar Jahren haben sie dann das Performance-Update rausgebracht, wo sie auf die Engine gewechselt haben. Und da habe ich es dann auch wieder ein bisschen gezockt und tatsächlich ein ganz gutes Spiel vorgefunden. Die Performance war gut, es sah gut aus, weil man es endlich auch auf hohen Einstellungen spielen konnte. Es gab weniger Bugs, aber mehr Möglichkeiten auch zu überleben, also sowas wie Jagen, Angeln oder Sachen anbauen. Aber trotzdem waren viele Spieler immer noch nicht wirklich zufrieden und ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Arma 2 Mod zusammen, die sich ja nicht nur auf dieses Hardcore-Survival-Ding konzentriert hat, sondern eben auch die Epoch-Server zum Beispiel hatte, wo es viel mehr in Richtung Base-Building ging oder die PvP-Server, was dann mehr so Battle-Royale-mäßig war, woraus sich ja später dann auch erst dieser ganze Battle-Royale-Hype entwickelt hat. Und die Standalone konzentriert sich da viel mehr auf das reine Hardcore-Survival-Ding, was ich eigentlich ganz richtig finde, weil wir haben genügend Battle Royale und so Base-Building-Survival-Spiele gerade. Aber man lässt natürlich da auch einen großen Teil der DayZ-Community außen vor. Man muss aber sagen, es gibt ja auch in der Standalone private Server, die zumindest dann wieder so ein bisschen mehr in diese PvP-Richtung gehen. Also letztendlich würde ich nicht sagen, dass DayZ ein Negativbeispiel ist, weil es dafür dann doch einfach ein zu gutes Spiel geworden ist. Aber es ist auch nicht wirklich ein Positivbeispiel, weil der Early Access Prozess ging eben viel zu lang und es ist eben viel zu lang viel zu wenig passiert.